Ja, guten Morgen zusammen, auch meinerseits. Es wird seit Jahren eine rote Kuh gesucht und einige Artikel werden darüber geschrieben. Da heißt es unter anderem, rote Kühe in Israel, sie sollen den Wiederaufbau des Tempels ankündigen. In der Tat liegen viele Vorbereitungen vor. Was fehlt, ist eine rote Kuh. Warum das? Es heißt, in Jahren, seit denen man eine Auflistung führt, gab es bis jetzt nur 9-mal solche rote Kühe, die nicht nur rot waren, aber auch gewisse Kriterien erfüllen mussten. Und wenn die 10. gefunden wird, gezüchtet wird, so kündigt sie das Kommen des Messias an. Wir wollen uns heute mit der roten Kuh beschäftigen. Wir befinden uns jetzt in der Wüstenwanderung und das Bild habe ich schon des Öfteren mal hier gezeigt und ich denke mal, das ist eine gute Einführung. Das Zelt der Begegnung und dann die Menschen um das Zelt herum. Wir wissen ja, dass Mose mit seinem Volk aus Ägypten auszog, dann gingen sie nach Sinai, bekamen sie die Gesetzgebung. Nach circa 11 Monaten haben sie dann die Wüstenwanderung betreten. Und bei diesen Gesetzgebungen aber gab es ja diese ganzen Opferauflagen oder Bestimmungen, die durchgeführt werden in der Stiftshütte. Nun, nach 39 Jahren war ja die Wüstenwanderung zu Ende. Und so ziemlich am Ende gibt Gott sein Volk noch eine Gesetzesbestimmung. Und diese wollen wir uns mal jetzt durchlesen, ein Teil. Wir befinden uns jetzt in 4. Buch Mose, 19. Kapitel. Ich möchte uns 10 Verse lesen, damit wir da einen Einblick bekommen. 4. Mose, 19, 1 bis 10. Und der Herr redet zu Mose und Aaron und sprach: Dies ist eine Gesetzbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach, sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie den Priestern Eleazar geben und er soll sie vor das Lager hinausführen und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Danach soll Eleazar, der Priester, mit seinen Fingern von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftshütte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen, ihre Haut und ihr Fleisch dazu, ihr Blut samt ihrem Mist soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Isop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Leib im Wasser baden und danach ins Lager gehen. Und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und sein Leib mit Wasser baden. Und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entsündigung. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels, für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wir lesen hier, dass es eine Gesetzbestimmung ist. Interessanterweise erst zu Ende der Wüstenwanderung. Und dann im Vers 10 haben wir eben gelesen, es soll eine ewige Ordnung sein. Das sagt für mich aus, dass diese rote Kühe doch präsent waren. Nun, wir wollen uns zuerst mal mit dem Text beschäftigen und dann weitergehen und schauen, was sagt es uns aus für unser Glauben? Inwiefern bezieht sich diese Handlung auf unseren Herrn Jesus Christus? Mein Thema überschreibe ich mit rein vor Gott. Rein vor Gott treten, rein vor Gott sein, das ist unser Anliegen. Das war auch damals das Anliegen. Nun, rein vor Gott durch eine rote Kuh ist mein erster Punkt. Hier wird die Gesetzbestimmung über die rote Kuh uns gemacht. Wir fassen es zusammen. Sie wird von den Kindern Israels gebracht, also sie war vorhanden. Das ist eine Bestimmung, die ohne Wenn und Aber getan werden sollte. Ehrlich gesagt, wenn man heute auch noch die Gelehrten, die jüdischen Gelehrten, die streiten sich oder die wissen gar nicht, wozu soll die rote Kuh geopfert werden. Es ist für viele eine dunkle Aufgabe, aber es soll gemacht werden. Dann die rote Kuh soll makellos und kein Gebrechen hat. Das kennen wir auch von anderen Opfertieren, die im Inneren des Zeltes geopfert wurden. Das ist jetzt nichts Neues. Gott will immer von uns das Beste haben. Gott will unsere Hingabe haben. Gott will uns haben. Und auf die noch kein Joch gekommen ist, auch da ist es Gott sehr wichtig, dass so ein Tier nicht für jemanden anderen schon im Dienst stand, sondern soll jung sein und gezielt für den Herrn vorbereitet werden. Nun das Vorgehen. Man soll die rote Kuh den Priester Eleazar vor das Lager bringen und man soll sie vor seinen Augen schächten. Also der Priester Eleazar tut es nicht. Bis jetzt ist ja der Priester, Hohepriester Aaron noch vorhanden, aber wir lesen kurz danach, ist er verstorben, somit wurde der Dienst dieser roten Kuh an seinen Sohn weitergegeben. Und die Diener, das sind ja die Leviten, die dann diesen Dienst verrichten. Hier sehen wir eine Ausnahme bei dieser Handlung, eine Ausnahme zu dem, was eigentlich in 3. Buch Mose in den ersten 5 Kapiteln uns berichtet wird, wie der Opferdienst praktisch im Inneren des Zeltes durchgeführt wird. Die Kuh sollte vor dem Lager geschlachtet werden, also nicht im Zelt und nicht im Vorhof des Zeltes die Begegnung. Ja, da wo sonst die Opfergaben durchgeführt werden. Sie sollte außerhalb des Zeltes geschlachtet werden. Das halten wir fest. Dann Eleazar soll das Blut siebenmal gegen den Eingang, wenn das Ding jetzt funktioniert, aber irgendwie will es nicht, okay. Eingang ist vorne, ich denke mal, wir kennen das. Also der Priester soll es da siebenmal mit dem Blut gegen den Eingang, den Eingang besprengen. Das war seine Aufgabe. Und das Interessante ist, was wir lesen, er wurde danach unrein, der hohe Priester. Wenn wir sonst betrachten, wenn die Opfer durchgeführt wurden im Inneren des Zelten, nach diesen Opfern war keiner unrein, auch nicht der hohe Priester. Aber hier lesen wir, er hat siebenmal den Eingang besprengt und ist dann unrein geworden und musste zurück ins Lager. Bis zum Ende des Tages war er unrein. Nun, für uns sind diese Begriffe rein, unrein, was hat es zu bedeuten? Und da möchte ich auch ein wenig eingehen, denn das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Sünde zu tun, denn das war ja eine Aufgabe von Gott, er sollte diese Besprengung machen. Reinheit bzw. Unreinheit ist im Grunde der Zustand, an dem sich entscheidet, ob ein Mensch vor Gott treten soll oder nicht. Und das bestimmt Gott. Es ist nicht immer ganz ersichtlich, warum Gott diese Bestimmung macht. Es sind da Tiere, es sind verschiedene Dinge, die dann zu Unreinheit führen können. Es ist nicht immer ersichtlich. Aber was wir allgemein festhalten können, Unreinheit, die hat immer wieder in Verbindung, das kann man so beobachten, mit verschiedenen Formen der Kult, diese verschiedenen Formen der kultischen Unreinheiten haben eine Verbindung mit näherwirkenden Tod, also oder mit direktem Tod eines Menschen oder eines Tieres oder mit einer Krankheit, die zum Tode führt. Das ist schon zu beobachten, dass es der Konsens ist. Und hier wurde ja die rote Kuh geopfert und danach ist der Priester unrein geworden, also das Tier starb. So viel in Kürzen. Nun, man wusste ja, dass ein Waschen in Wasser einen nicht reinigt. Das war damals den Menschen auch klar. Es musste was dazugegeben werden. Und in diesem Fall lesen wir, nachdem die rote Kuh geopfert wurde, sollte sie komplett verbrannt werden. Auch das war nicht normal bei den anderen Opfergaben, außer beim Brandopfer war das normal. Aber hier sollte es mitsamt den Knochen, sogar mit dem Blut verbrannt werden. Das war außergewöhnlich in dieser Handlung. Und das Interessante ist bei diesem Vorgehen, die Asche, die sollte dann ein reiner Mann, heißt es, das heißt eine dritte Person, wir haben einmal den Hohepriester, dann haben wir die Leviten, die den Dienst verrichtet haben, und dann kommt eine dritte Person, ein reiner Mann, scheinbar jemand aus der Umgebung, und der sammelte diese Asche zusammen und brachte sie außerhalb des Zeltes an einen bestimmten Ort. Und dort wurde es gelagert. Nun, bei diesen ganzen Reinheitsritualen sollten sie ja einfach mal rein werden. Und da gehörten Reinigungen Reinigungen durchgeführt werden. Und zwar im Wasser. Und somit, dieser reine Mann nahm dann ein Stück dieser Asche, füllte sie in ein Gefäß, goss dann Wasser da rein und dann wurde dann besprengt, dasjenige, was sich mit dem Toten praktisch verunreinigt hatte. Und dieser reine Mann, der auch als dritte Person hier aufgelistet wird, er besprengte nicht das Zelt, denn das hat ja der hohe Priester mit dem Blut gemacht, sondern wenn jemand von den Zelten, wenn irgendwo dann ein Tod gekommen ist und ein Mensch verstorben ist, dann wurde dieser reine Mann gerufen, er nahm diese Asche, das Wasser und besprengte das Zelt, er besprengte die Menschen, die in Verbindung zum Toten standen und er besprengte den ganzen Inhalt. Das war ein Ritual, der vorgegeben wurde, der getätigt werden sollte. Das sind alles für uns schon sehr befremdende Sachen. Aber das Interessante ist, wenn wir uns da hineinsteigen und uns vertiefen, wir leben da mitten unter ihnen und das würde uns ergehen. Das heißt auch, wenn jemand von uns verstorben ist, so müsste dann so ein Haushalt im Zelt 7 Tage lang im Zelt bleiben. Sie durften nicht raus, sie waren unrein. Und dieser reine Mann geht hin, am 3. Tag besprengt das Zelt und am 7. Tag und danach sind sie frei. Das Interessante ist dabei, was ich hier für mich herausgenommen habe, was mir wichtig geworden ist, immer wieder diese Rituale, ich denke mal, die sind sehr belastend. Aber Gott erinnert den Menschen immer wieder durch das Opfer der roten Kuh, dass der Tod die Folge der Sünde ist. Aufgrund der Sünde kam der Tod. Mit der Sünde von Adam und Eva wurde den Menschen eine Grenze gesetzt. Irgendwann musste er sterben. Es kamen Krankheiten dazu. Und das alles sollte die Menschen ständig daran erinnern, die Sünde ist der Ursprung des Todes, der Krankheit. Auch hier singen wir dann eine Ausnahme. Bei der Zeremonie wurde der Priester unrein. Das habe ich ja schon erwähnt, was sonst bei den anderen Opfergaben im Zelt nicht der Fall war. Und liebe Zuhörer, unsere Sünden halten uns fern von Gott. Das ziehe ich jetzt hier raus. Damals war das eine Unreinheit, die daran erinnert hatte. Aber bei uns ist es in der Tat so, wenn wir uns versündigen, egal wie, jede kleine Sünde trennt uns von Gott. Das soll uns bewusst werden, dass wir da fern von Gott sind. Und das hat auch dieses Ritual so verdeutlicht. Nun kommen wir zum zweiten Punkt und hier möchte ich eine Anwendung machen. Wir haben feststellen müssen, dass dieses Ritual immer wieder durchgeführt wurde, aber auch dieser reine Mann aus der Mitte, der kein Priester, kein Levit war, tätigte eine sehr gute Aufgabe. Davon können wir lernen, dass wir einander ermahnen, überführen sollten, einander vergeben und zur Vergebung hinleiten. Und da kommt jetzt mein zweiter Teil und ich möchte jetzt den Bogen auf Jesus hin machen. Und da haben wir einen schönen Text, der es auch beschreibt. Mein zweiter Punkt lautet, rein vor Gott durch Jesus Christus. Und wir lesen uns aus Hebräer 9, 13 und 14, die zwei Verse, die Bezug auf diese Handlung machen. Hebräer 9, 13, 14. Da heißt es, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt, zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer durch das Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dienen könnt. Nun, der Hebräerbriefschreiber, und es tut uns gut, wenn wir im Hebräerbrief unterwegs sind, dass wir immer wieder die fünf Bücher Mose zu tun, denn da bekommen wir viel Aufschluss, was natürlich auch Arbeit heißt. Jedenfalls fasst hier der Hebräerbriefschreiber das Vorgehen des Opferkultes im Zeltinneren zusammen. Zuerst benennt er hier die Opferung, die getan wurde durch Böcke und Stiere mit der Besprengung, dann der jeweiligen Gegenstände, die da waren, zum Beispiel das Brandopfer, damit wurde der Opferaltar besprengt, mit dem Sündopfer wurde der Vorhang ins Heiligtum gesprengt. Das waren so Rituale. Und da sehen wir jetzt, bindet er auch mit hinein die junge rote Kuh und sagt, auch da wurde ja das komplette Zelt besprengt und somit wurde das komplette Zelt gereinigt. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, das alles hat eigentlich keinen Bestand, um das Innere des Herzens zu reinigen. Das reicht nicht aus. Diese beiden Opferrituale werden in diesem Text dann zusammengeschlossen, wie ich ja schon erwähnt habe. Und dabei fehlt da bei uns, wie wir es gesehen haben, dass das Herz gereinigt wird. Und deswegen kam Jesus dann ins Spiel. Aber wenn wir den ganzen Opferkult betrachten, so sehen wir, es hat immer wieder einen Hinweis auf Jesus Christus. All die Jahre, all die Jahrhunderte, wenn der Opferkult durchgeführt wurde, immer wieder das Opfern, das Blut, es hat immer wieder auf Jesus Christus hingezeigt. Wir haben ja letzte Woche die Predigt gehört, wo Philipp uns dargestellt hat, vom Zeugen, wie dann die Kreuzigung Jesu als Wahrheit wirklich erfunden werden kann. So wurde hier praktisch immer wieder auf Christus hin, von Gott hingewiesen, dass Jesus Christus der Endgültige und derjenige ist, der das Herz reinigt. Nun, die Handlung wird dann in Vers 14, im Hebräerbrief sind wir jetzt unterwegs, mit wie viel mehr dann betont. Das heißt, wie viel mehr hat die Wirkung unseres Herrn Jesus Christus als die Wirkung der Opfertiere? Dabei wird von Geringerem zum Größeren argumentiert. Jesus Christus war wie die Tiere makellos. Ja, noch viel mehr, er war sündlos. Er wurde auch wie die Tiere geopfert, und zwar am Kreuz von Golgatha, außerhalb des Tempels, wie die rote junge Kuh. Ein wesentlicher Unterschied von Jesu Opfer ist der, dass er nicht kultisch den Leib des Menschen reinigt, sondern das Gewissen, das Innere des Menschen von toten Werken. Das Gesetz konnte das Gewissen nicht reinigen. Und das war auch damals den Menschen klar. Das Fleisch wurde rein und die Menschen haben dann wieder Freiheit gehabt, aber das Herz nicht. Und wenn wir uns da hineinsetzen, mit welchen Lasten mussten die Menschen dann umhergehen? Und welchen Vorteil befinden wir uns jetzt, dass wir Jesus Christus am Ort, da wo wir sind, anrufen können, anbeten können und er reinigt uns? Allerdings ist das Blut die Quelle der Reinigung, sowohl bei den Tieren, und das hat ja Gott praktisch so bestimmt, dass es immer wieder ein Hinweis war, bis auf Jesus Christus hin, aber natürlich auch das Blut Jesu Christi hat eine reinige Wirkung, und zwar unseres Inneres. Das Blut der Tiere war somit ein Hinweis auf Jesus. Tierblut stand unter dem Fluch, aber das Blut des Messias war nicht durch die Sünde verdorben. Deshalb ist sein Blut ein besseres Opfer. Die Darbringung des Blutes Jesu war anders als die Darbietung des Tierblutes, und zwar in vielerlei Hinsicht. Und da haben wir zur Zeit Jesu den Tempel, wo Jesus gedient hatte. Aber auch wir sehen, Jesus musste außerhalb seinen Leidensweg tun, so wie die rote Jungkuh. Und ich möchte uns jetzt einige Punkte aufzählen, damit wir da einen Vergleich haben. Erstens, im Falle Jesu handelt es sich um ein freiwilliges Opfer. Er wurde nicht dazu gezwungen, wie das bei den Tieren geschah. Zweitens, die Opferung Jesu war rational. Sie geschah nicht ohne Beteiligung des Verstandes, wie es bei den Tieren der Fall war. Drittens, sie geschah aus eigenem Antrieb heraus und im Gehorsam zu einem Gebot Gottes. Während Tiere nicht freiwillig starben, sie wurden dazu bestimmt zu sterben. Und wenn wir wieder an die Anleitung denken, meiner Predigt, die rote Kuh, die heute noch gesucht und gezüchtet wird, sie wird gezielt für das Opfern zum Sterben vorbereitet, aber ohne ihren Willen. Jesus Christus kam gezielt, um für uns hier auf der Erde zu sterben. Und viertens, es handelt sich um eine moralische Entscheidung und nicht um die bloße mechanische Ausführung einer Zeremonie. Der Hohepriester bringt das Opfer der roten Jungkuh, und das habe ich schon erwähnt, und verunreinigt sich. Aber auch hier sehen wir die Parallele zu Jesus Christus. Er stirbt am Kreuz, nimmt dann unsere Sünden auf sich, und den Text lese ich vor aus 2. Korinther 5, 21, da heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Somit hat sich Jesus mit unserer Schuld beladen und musste von Gott getrennt werden. Er verunreinigte sich und musste von Gott getrennt werden und seine schwerste Zeit ohne Gott verleben. Auch da sehen wir den Hinweis des Priesters auf Jesus Christus. Liebe Zuhörer, wir haben uns hier versammelt, weil wir in Jesu Opfertod an dieses Tod glauben. Jesus Christus hat uns reingemacht vor Gott. Wir brauchen kein Opfer mehr darzubringen. Wir brauchen es auch nicht, uns irgendwie gerecht darzustellen vor Gott. Ja, vor uns Menschen können wir uns gerecht stellen, auch wenn es innerlich vielleicht nicht rein ist und sauber. Dazu sind wir fähig. Aber es gilt, vor Gott reinzustehen. Und dazu ist Jesus Christus da und unsere Ehrlichkeit. Und somit haben wir uns angeschaut, was Jesus Christus für uns getan hat und die Hindeutung auf ihn. Aber was hat der reine Mann mit uns? Der reine Mann, der damals für die Reinigung der Mitmenschen zuständig war, wenn wir das auf uns beziehen, wir sind rein durch Jesus Christus. Und ist es nicht unsere Aufgabe, uns zu ermahnen und zu ermutigen, vor Jesus reinzuleben, uns darauf hinzuweisen, einander zu helfen, der Sünde fernzubleiben, einander zu vergeben, aber auch zur Vergebung hinzuführen. Das sind unsere Aufgaben, die wir als Laie, die wir nicht unbedingt immer die Bibel gut auswendig können oder verstehen müssen, aber diese Tätigkeit sollen wir tun, damit wir zusammen vor Gott rein dastehen können? Und dazu dient jetzt auch unser Abendmahl, wo wir zusammen uns erinnern werden an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Aber es ist wichtig, dass wir innerlich Jesus Christus zustimmen. Es ist wichtig, dass wir innerlich vor ihm treten und sagen, ja, Herr, du hast mich reingemacht. Und wenn nicht, so tut er es. Und das ist doch unser Vorrecht, dass wir immer jederzeit zu Christus kommen können, Dinge bereinigen können. Wir müssen nicht auf ein Opfer darbringen. Das ist unser großer Vorteil. Und dazu möchte ich uns aufrufen, dass wir dafür danken, dem Herrn danken, aber auch uns ermutigen, dass wir es auch weiter ausleben. Wir sehen, jegliche Sünde trennt uns von Gott. Und die Sünde kann nicht kleingesprochen werden. Und das sollten wir nicht tun, auch wenn es leider oft so vorkommt. Somit möchte ich uns jetzt auch zum Gebet aufrufen, dass wir nochmal stille werden. Ihr könnt euch im Gebet beteiligen und ich werde abschließen. Amen. Wir stehen auf. Jesus Christus, du kennst jeden Einzelnen von uns, wie wir vor dir stehen. Herr, wie wir vor dir treten und erfülle uns deinen Frieden. Ja, und wenn es sein muss, überführe uns zu dir hin zur Vergebung, denn du bist gern bereit zu vergeben. Und doch lass uns doch dich sehen, mehr und mehr erkennen, was du für uns getan hast. Danke dir, dass wir dein Wort haben, was uns dazu anleitet, was uns überführt, was uns ermahnt. Und du bist diejenige, die uns vergibt. Danke dir. Segne fernhin den Gottesdienst. Amen.